Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Hallo und willkommen zu Folge 34 unseres Podcasts hier beim Automotive Insights Magazin in dieser doch sehr heißen Woche, zumindest hier in Kaiserslautern. Wie ist es denn in Köln, Kai?
Ja, endlich mal richtiges Rennradwetter. Total super. Ganz toll. Ich habe eine Limo hier und warte auf meinen Einsatz gleich, weil du willst ja jetzt wieder beginnen. Ne? Das ist jetzt schon so ein kleiner Wettkampf gewonnen. Wer darf den Podcast eröffnen? Dann fangen wir an.
Ja, sehr schön, dass ich dieses Mal gewonnen habe. Und ich blicke dann noch mal kurz zu Beginn auf die vergangene Woche zurück. Da hat nämlich der Zulieferer Bosch seinen Tech Day abgehalten und hat den vor allen Dingen genutzt, um über das Thema Software und Software-Defined Vehicle zu sprechen. Da ging es darum, dass das einfach ein sehr großes Potenzial hat, dieses Geschäftsfeld. Und Bosch wollte vor allen Dingen dann am Unternehmensstammsitz eben auch darüber informieren, dass das Unternehmen schon sehr, sehr viele Kompetenzen in diesem Bereich hat. Es gibt zum Beispiel 48.000 Mitarbeiter, die Codes für Software programmieren. Und es wurde dann auch über eine McKinsey-Studie gesprochen, die nämlich davon ausgeht, dass der globale Markt für Automobilsoftware und Elektronik bis zum Jahr 2030 ein Volumen von 462 Milliarden US-Dollar erreicht. Das ist, denke ich, eine ganze Menge. Und davon möchte eben auch Bosch einen Teil einstreichen, hat ganz klar formuliert, dass man Milliardenumsätze in diesem Bereich generieren will. Und will das eben vor allen Dingen über seine durchaus schon vorhandenen Kompetenzen machen. Da geht es zum Beispiel um Softwarelösungen wie das sogenannte Vehicle Motion Management. Und das ist was, wo die Verantwortlichen gesagt haben, dass das durchaus Potenzial hat, dass man nämlich diese Software auch ohne zugehörige Hardware verkaufen kann und dass solche Aspekte einfach jetzt im Zuge des Software-Defined Vehicles und alles, was damit zu tun hat, deutlich interessanter werden. Gleichzeitig hat aber auch Dr. Markus Hein, der im Vorstand für den Mobility-Sektor zuständig ist, gesagt, für Bosch ist das Gute seiner Meinung nach, dass man sowohl Software- als auch Hardware-seitig gut aufgestellt ist und eben diese beiden Bereiche verknüpfen kann. Und das fand ich ganz interessant. Das ist nämlich was, was der Nikolai Setzer, der Vorstandsvorsitzende von Continental, bei der Hauptversammlung bei denen auch schon gesagt hat, dass er Conti da in einer guten Rolle sieht und eben auch Conti sich in der Lage sieht, diese beiden Bereiche zu verknüpfen. Und wie das dann eben jetzt bei Bosch aussehen wird, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten noch zeigen. Die haben da relativ viel angekündigt, was sie machen wollen und setzen eben vor allen Dingen auf die Bereiche KI, künstliche Intelligenz, haben wir auch in mehreren Zusammenhängen schon drüber gesprochen und eben auch das autonome Fahren wird da sehr relevant werden. Und ich glaube, dass das auch bei Akteuren eine Rolle spielt, über die du ein bisschen sprechen willst, Kai.
Exakt, genau das Gleiche. Tatsächlich unterschiedliche Geschäftsbereiche nicht synchronisieren, aber Synergien viel, viel mehr noch nutzen. Und das sieht man, also Transformation der Mobilitätsbranche oder der Automobilbranche in jeglicher Facette ist im vollen Gange. Und Kooperationen werden verstärkt auch eingegangen. Und das ist natürlich auch impulsgebenden Akteure der Automobilindustrie sind aktuell so stark darum bemüht, ihre Strategien und Organisationen so aufzustellen, dass sie mit diesem rasanten Wandel in der Mobilität Schritt halten können. Es geht halt um Adaptionsfähigkeit und es geht um Agilität. Und das sind die maßgeblichen Kernfähigkeiten, um auch künftig dann noch stabile Marktpositionen sich zu sichern und tatsächlich auch flexibler neue Geschäftsfelder zu erschließen oder schneller. Man sieht dies besonders bei den Zulieferern, wie du das gerade schon bei Bosch skizziert hast, und dass man da stärkere Synergien zwischen den Unternehmensteilen und Bereichen schafft. Und das sieht man auch ganz stark bei ZF. Die haben nämlich auch nochmal im Vorfeld der IAA Transportation jetzt so ihr gesamtes Portfolio in verschiedenen Mitteilungen und auch Veranstaltungen ausgebreitet. Und da sieht man das eben ganz deutlich, dass man bezeichnet sich als Technologiekonzern und das Produktportfolio spiegelt diesen Anspruch und diese Selbstbezeichnung dann auch wirklich wieder. Wir haben ja kürzlich mit dem Dr. Till Nattermann ein Interview geführt. Der ist Engineering Manager bei ZF und da haben wir auch tatsächlich sehr dezidiert über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen und wie die helfen wird, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Und ZF ist da sehr umtriebig. Nattermann sagt dazu, dass wir haben unsere künstliche Intelligenz mittlerweile so gut trainiert, dass sie dynamische Verkehrssituationen problemlos vorhersehen kann. Also Fahrerassistenzsysteme werden durch verschiedene digitale Möglichkeiten ganz stark durch KI Stück für Stück besser gemacht. ZF arbeitet daran, diese KI und die Aufbereitung der Daten in Richtung Skalierbarkeit für den Serieneinsatz dann weiterzuentwickeln. Und ZF hat sich strategisch insgesamt neu aufgestellt. Man will technologieoffen sein, das hört man natürlich jetzt immer wieder auch. Klar, es ist ein Schwerpunkt Elektromobilität. Wir haben die Felder autonomes Fahren und bei ZF gibt es noch einige Felder mehr. Technologieoffen will man trotzdem sein. Die Zielrichtung ist insgesamt klar, in der neuen Mobilität weiter ein Impulsgeber zu sein. Und wie ich gerade sagte, im Vorfeld der IAA Transportation stellen Sie Ihre Lösung jetzt schon mal ins Schaufenster. Und das bedeutet Dekarbonisierung, Digitalisierung, Fahrwerk und Sicherheit. ZF will seine Produktionsstätten künftig möglichst flexibel aufstellen und einen spartenübergreifenden Technologietransfer nutzen. Und Technologien aus den unterschiedlichen Konzernbereichen sollen also miteinander verstärkt kombinierbar werden. 2023 wird laut dem ZDF-Vorstandsvorsitzenden Dr. Holger Klein der Umsetzung und der weiteren Weichenstellung für mehr Fokus, mehr Effizienz, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Also Entwicklungsprozesse sollen insgesamt beschleunigt werden, um sich an die neue Geschwindigkeit der Industrie anzupassen. Die neue Struktur bei ZF umfasst die Geschäftsbereiche für PKW, für die Nutzfahrzeuge, das Industriegeschäft und auch das Aftermarket-Netzwerk. Alle Elemente sind laut Klein aktuell gleichermaßen wichtig. Gleichzeitig sollen andere Bereiche in Unternehmen den nötigen Raum erhalten, sich schneller und agiler am Markt zu entfalten und das auch durch Partnerschaften oder mehr Eigenständigkeit, wie es heißt. Im wachsenden Kernmarkt für Achssystemmontage beschleunige beispielsweise laut Klein die strategische Partnerschaft mit Foxconn das Wachstum und erweitert sich so dann auch für beide Unternehmen der Kundenkreis. Das ist so ein bisschen, welche Partnerschaften ZF schon eingegangen ist und auch in Zukunft noch weitere eingehen wird dann vermutlich. Als weiteres Umsetzungsbeispiel nennt Klein die Division passive Sicherheitstechnik, die mittlerweile als ZF LiveTech auf dem Markt auftritt. Ja, und das ist tatsächlich diese Agilität und diese Flexibilität und gerade auch Synergien zwischen den Unternehmensteilen. Leite ich kurz über nochmal zu Continental. Du hast eben den Herrn Setzer kurz genannt und Conti ist auch ein Akteur, der das in vielen Bereichen strategisch ähnlich angeht. Weiteres Beispiel also für Partnerschaften, dass Continental mit dem Telematikanbieter Samsara kooperiert. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an datenbasierten Flottenmanagementlösungen für Lkw-Anhänger jetzt aktuell. Kooperation soll mehr Sicherheit, Produktivität für Flottenbetreiber ermöglichen und Wartungsintervalle optimieren und auch die Zuweisung und Planung von Anhängern besser machen. Conti und Samsara tauschen dafür Datenpunkte aus und sagen, um den Zugang dann zu den Kunden zu einer breiteren Palette von Anhängerdaten zu bieten. Dazu gehören dann auch Daten von Conti-Reifensensoren zum Reifendruck und der Laufleistung. Und wir haben ja schon mal öfter auch auf unserer Website auto.news über das System Conti Connect berichtet. Das könnt ihr nochmal da nachlesen, wie das tatsächlich im Einzelnen dann, ja, wie Reifendaten erhoben werden über die Systeme und wie die vernetzt und über Anbindung dann tatsächlich den Kunden weitergegeben werden können. Das ist auf jeden Fall ein eindeutiges Versprechen von Conti für ein effizienteres Flottenmanagement. Und da geht es um die nahtlose Integration der Datenpunkte beider Unternehmen in ein einziges System. Und die soll durch die Integrationsmöglichkeit von Conti für Drittanbieter und die offene API-Schnittstelle von Samsara möglich werden. Man sieht also, vor allem bei Geschwindigkeit digitaler Lösungen gehen die großen Akteure zunehmend Partnerschaften ein, um nicht die eigenen Ressourcen zu überfordern und um Agilität darin zuzulegen. Das spiegele ich nochmal irgendwie von den beiden Akteuren hier, ZF und Conti. Was hast du? Du hast noch einen kleinen Meldungsblock, glaube ich, ne?
Ja, genau. So zum Schluss nochmal auf Bezug nehmend auf das Thema, das Themenfeld neue Mobilität, in dem wir jetzt gerade schon unterwegs waren mit den Schwerpunkten Vernetzung, Software und dergleichen. Jetzt auch nochmal dezidiert auf die E-Mobilität bezogen. Und zwar kam dann diese Woche noch eine Meldung, dass die DEKRA in der Lausitz ein neues Batterietestzentrum errichten will. Dafür wird ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert und es soll vornehmlich um Tests von E-Auto-Batterien gehen, die auch durchaus in den Grenzbereich und darüber hinaus geprüft werden. Aber es sollen auch andere Hochvoltsysteme für sonstige Einsatzzwecke dort geprüft werden. Da ist jetzt gerade die Grundsteinlegung erfolgt und ab Mitte 2025 sollen dann dort auch offiziell die ersten Tests laufen. Und dann noch einmal ganz zum Schluss ein kurzer Schwenk, dass wir auch das Thema Reifen auf jeden Fall in diesem Podcast drin haben. Diese Woche hat nämlich der ADAC nochmal einen Ganzjahresreifentest veröffentlicht. Hat da zum ersten Mal einen Reifen mit gut beurteilt. Das war der Goodyear Vector 4 Seasons Gen 3, der jetzt quasi als erster Reifen überhaupt, als erster Ganzjahresreifen überhaupt beim ADAC dieses Urteil einfahren konnte. Die meisten Reifen waren im Bereich befriedigend bis ausreichend. Die befriedigenden Reifen sind für den ADAC in Summe noch empfehlenswert. Die, die nur ein ausreichend erhalten haben, sind nicht mehr empfehlenswert. Das heißt, von insgesamt 16 Profilen ist knapp die Hälfte empfehlenswert, wenn man dem wenn man das so betrachten möchte, und eben knapp die Hälfte nicht empfehlenswert. Es gibt auch zwei klare Kandidaten, die wirklich so gar nicht überzeugen konnten, die beide mit mangelhaft beurteilt werden. Das ist der Kenda Kinetica 4S und der Infiniti Eco 4, die beide halt aufgrund ihrer fahrerischen Leistung einfach abgestraft werden. Und insgesamt bilanziert der ADAC dann auch ein ja, erfreulich gestiegenes Niveau, eben weil es diesen ersten guten Reifen gegeben hat. Aber gerade wenn man an die Resultate in den Sommer- und Winterreifentests denkt, also wo die saisonalen Spezialisten geprüft werden, da gelingt es halt mehr als nur einem einzigen Reifen, diesen guten Bereich zu fahren, weil die eben in den einzelnen Schwerpunktgebieten dann besser abschneiden. Und die Frage, die sich der ADAC da halt so ein bisschen gestellt hat, war, inwiefern Ganzjahresreifen ein Kompromiss sind und auch bleiben. So eine ganz eindeutige Antwort gibt es da dann nicht. Wie gesagt, Niveau ist gestiegen, aber grundsätzlich stellen sie halt auch fest, es gibt noch an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben, und die Ganzjahresreifen können dann eben vielfach nicht mit den explizit für gewisse Situationen und Witterungsverhältnisse entwickelten Produkten mithalten. Das wäre so mein kurzer Abriss der Woche.
Ja, der ADAC ist ja auch jetzt nicht bekannt dafür, übermäßig gute Noten zu vergeben. Ne? Aber wenn man da in das Bewertungsspektrum gut rollt und gerade das Ganzjahresreifensegment, das ja hier einfach so rasantes Wachstum die letzten Jahre erlebt hat, wir sind ja jetzt konstant, das haben wir ja auch irgendwie schon mehrfach drüber berichtet, bei ja zwischen 30% und 35% Marktanteil in Deutschland, was die Segmente Ganzjahresreifen, Winterreifen, Sommerreifen betrifft. Und da ist es schon irgendwie auch, was an Technologiesprüngen in den letzten Jahren passiert ist tatsächlich. Es gibt die Spezialdisziplinen, wenn es wirklich um Winter und wirklich um Sommerverhältnisse auch geht, wo es natürlich mit adaptiven Gummimischungen und überhaupt mit der Mischungstechnologie eine wahnsinnige Herausforderung ist, einen Ganzjahresreifen zu entwickeln, der das alles abdecken kann. Aber wenn wir uns die klimatischen Verhältnisse hier anschauen, in vielen Teilen Deutschlands zumindest, dann ist das ja eine legitime Option, auch wenn es für den Aftermarket nicht immer leicht ist, weil man natürlich dann nicht so oft zum Reifenwechseln kommt und man keine Zusatzgeschäfte generieren kann. Naja, soweit so gut. Ja, von uns war es das, denke ich, diese Woche.
Exakt. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder.
Genau. Sonnige Tage. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.